Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Die Chancen der Zukunft. Biotech, Industrie 4.0, Internet of the Things and more im Vontobel Channel.
Hallo, mein Name ist Carsten Storck. Ich bin Asset Manager des Dynamic Commodity Index, das DCX, ein aktiv gemanagtes Zertifikat, das sich ausschließlich mit Rohstoffen beschäftigt.
Die Fed-Sitzung voraus, Gold, Silber schlagen alles. Unser Thema natürlich die Rohstoffmärkte. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Servus, Carsten.
Servus, Peter.
Die Fed trifft sich nächste Woche, 9. und 10. Dezember. Ja, die Terminmärkte laut Reuters preisen die Fed Funds Futures aktuell, da gibt es eine Statistik, also bei 87% Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte bei dieser Sitzung ein. Ist das für dich schon beschlossene Sache oder rechnest du damit, dass Powell den Märkten kurz vor Jahresende doch nochmal den Puls hochtreiben könnte?
Also ich habe vorhin nochmal geschaut, bevor wir jetzt losgelegt haben. Wir sind schon bei 89,2%, also fast 90% Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte am 10. Dezember. Also ich persönlich glaube, dass die Zinssenkung eine ausgemachte Sache ist. Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. Ich denke, dass wenn Powell oder wenn das FOMC jetzt diese Zinssenkung nicht durchführen würde, ich glaube, wir würden einen wirklich, wirklich schwierigen Markt sehen für die restlichen 3 Wochen des Jahres. Das würde sowohl die Tech-Märkte nochmal unter Druck bringen, also den Nasdaq massiv unter Druck bringen. Ich denke, die Kryptos würde es nochmal unter Druck bringen und natürlich auch die Edelmetalle oder die Metalle. Also insofern gehe ich davon aus, ich habe es ja auch schon immer wieder betont, ich glaube, dass die Arbeitsmarktdaten nicht so rosig sind. Wir haben ja jetzt leider erst den Report vom September nachgeliefert bekommen, vor 2 Wochen. Das ist eigentlich nicht aussagekräftig. Wir müssten eigentlich die Zahlen vom Oktober und vom November sehen. Aber die kommen kurioserweise erst am 16. Dezember, also nach dem Fed-Meeting. Das heißt, die Fed offiziell trifft den Zinsentscheid, ohne die aktuellen Daten offiziell zu kennen. Ich habe einen Report gelesen von einer Privatagentur im Oktober, Challenger-Report, 150.000 Entlassungen im Oktober alleine. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung ist. Die Inflation ist nicht da, wo sie es haben wollen. Ich glaube, PC ist nach wie vor bei 2,8%. Würden sie ja gerne Richtung 2% haben. Aber die Voraussetzungen, glaube ich, sind gedeckt, dass die Zinsen hier gesenkt werden am 10.
Also schlagen wir die Brücke zu den Rohstoffen. Also wenn die Fed tatsächlich senkt und der Leitzins dann Richtung 3,5 bis 3,75% geht, was bedeutet das eigentlich grundsätzlich für die Rohstoffmärkte? Ist das ein Startschuss für die nächste Hosse oder eher Warnsignal, dass die Konjunktur schwächer ist, als es die Rekordpreise bei Gold und Silber vermuten lassen? Lass mich nochmal für die Hörer, weil wir setzen es oft voraus, vielleicht nochmal den Zusammenhang definieren. Und du korrigierst mich bitte oder bestätigst. Also ökonomisch klingt die Kette ja eigentlich ziemlich simpel. Zinssenkung heißt tendenziell schwächerer Dollar. Rohstoffe in US-Dollar sind dann attraktiver. Zinssenkung bedeutet auch niedrige Realzinsen. Das ist dann gut für zinslose Assets wie Gold und Silber. Ist das wirklich so simpel?
Ja, perfekt zusammengefasst. Folge, das Interessante ist ja, am 17. November hatten wir eine Zinssenkungswahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte laut FOMC von knapp 30%. Was ist in der Woche passiert? In der Woche ist der Arbeitsmarktreport gekommen, der das Ganze nochmal verschlimmert hat, weil die Arbeitsmarktdaten für September zunächst besser waren, 119.000 geschaffene Stellen. Das heißt, der Markt hat sofort antizipiert, aha, vielleicht brauchen wir doch keine Zinssenkung. Und dann kam das Interessante, denn John Williams, der ist der Präsident der New Yorker Fed und der Stellvertreter von Jerome Powell, seine Stimme hat extremes Gewicht im FOMC und er hat sich am 21., das war der Freitag, in Santiago de Chile, hat er eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, there's room for a further adjustment in the near term. Und das war eigentlich das, wo der Markt so stark reagiert hat. Daraufhin sind die Zinssenkungswahrscheinlichkeiten sofort von 30% auf über 70% gestiegen. Und dann hat der Markt aber erst am Montag darauf, dem 24., also sprich vor ein bisschen mehr als einer Woche, angefangen, das wirklich einzupreisen. Wir haben das wunderbar gesehen, weil sein Timing hätte ja besser nicht sein können. Die Kryptos waren massiv unter Druck, allen voran Bitcoin seit dem All-Time-High bei über 126.000 US-Dollar am 6. Oktober minus 30% gewesen, bei knapp unter 80.000. Ether war massiv im Minus, die ganzen anderen Coins auch. Und der Nasdaq war auch unter Druck, weil es Spekulation gegeben hat im Markt, dass die Finanzierungskosten die Tech-Unternehmen wieder unter Druck bringen könnten, dass AI, also die künstliche Intelligenz, eine Bubble ist. Also sein Timing hätte besser nicht sein können. Und der Markt hat auch wieder in den Edelmetallen angefangen zu korrigieren. Und jetzt preist er diese Zinssenkung ein. Und deswegen haben wir heute Morgen in der asiatischen Session nochmal ein All-Time-High-Silber gesehen bei über 59,655. Ja, also knapp an der 60-Dollar-Marke pro Unze.
Ja, das sind schon neue Rekorde. Zu Silber komme ich nachher nochmal zurück. Mal so eine allgemeine Frage zu deinem von Tobel Index. Du brätst ja dem Dynamic Commodity Index, der quer über Edelmetalle, Energie, Rohstoffe Richtung Agrar investiert. Wie viel Fed steckt eigentlich aktuell jetzt schon in diesem Index? Und ist die US-Notenbank inzwischen der wichtigste Rohstofftreiber oder überschätzt der Markt den Einfluss von Powell auf Gold, Öl und Co.?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich persönlich schaue mir die Entwicklung in der US-Notenbank jedes Wochenende mittlerweile an, weil es so ein bedeutender Faktor gekommen ist. Also es kostet mich jedes Wochenende bis zu 2 Stunden, mir die ganzen Reden durchzulesen von den Gouverneuren, die gehalten wurden, und daraus meine Rückschlüsse zu ziehen. Die Antwort ist ja, die Makroökonomie, besonders die Fed, ist so wichtig geworden, weil sie ja nicht nur die Zinssituation in den USA mitregelt, sondern sie regelt ja die Zinssituation weltweit, wenn man so möchte, weil der Dollar ja immer noch die Leitwährung ist und niedrige Zinsen im Dollar natürlich bedeuten, dass es weltweit einen Risk-On gibt und dass weltweit Investitionen getätigt werden, die bei hohen Zinsen in der Form gar nicht möglich wären. Also es steckt viel Makro drinnen.
Schauen wir auf Gold. Ja, Gold steht um die, gucken wir mal, ja, 4.200 Dollar je Unze. Also, egal, wo es nachher steht, wenn wir dann aufgelegt haben, wenn der Beitrag geschnitten ist oder wenn jemand morgen dieses Interview hört, rund 60% plus seit Jahresbeginn. Nur wenige Prozent unter dem Rekord. Also, wenn die Fed nächste Woche liefert, erwartest du bei Gold den Klassiker? Buy the rumor, sell the fact? Oder ist das Umfeld mit Geopolitik, US-Politik und schwächerem Dollar so geladen, dass wir 2026 nochmal deutlicher höhere Niveaus sehen können?
Also ich glaube, wir können auf jeden Fall bis Jahresende neue All-Time-Highs sehen, auch im Gold. Bin ich eigentlich überzeugt davon, dass wir vor Jahresende im Gold nochmal ein neues All-Time-High sehen. Ich glaube auch, dass im Zuge dieses Run-Ups die anderen Metalle auch nochmal mitlaufen werden bis Jahresende. Die Karten werden 2026 neu gemischt. Was ich ganz interessant fand, war gestern die Spekulation des Marktes, dass Kevin Hassett, er ist der Direktor des National Economic Council im Weißen Haus, dass er momentan scheinbar der heiße Kandidat für Donald Trump als Nachfolger von Jerome Powell gilt. Und wenn das der Fall ist, also er ist ein DAF, er ist jemand, der niedrige Zinsen befürwortet. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir im ersten Quartal 3 weitere Zinssenkungen sehen, sodass wir wirklich auf ein Niveau von, ja, du hast es gesagt, wir sind jetzt bei 350 bis 375 sehr wahrscheinlich. Das heißt, wir würden dann irgendwo sogar unter die 3%-Marke bei den Zinsen rutschen. Und das kann natürlich die Edelmetalle und auch die Industriemetalle im ersten Quartal nochmal beflügeln. Noch dazu, wo gerade die Volksrepublik China immer nach der Golden Week im Januar eigentlich zurückkommt und anfängt, ihren Bedarf an Industriemetallen, und dazu gehört ja jetzt Silber, Kupfer, Platin und Palladium auch. Also Silber, Platin und Palladium haben ja eine duale Funktion, Wertspeicher auf der einen Seite, Industriemetall auf der anderen Seite. Die Volksrepublik fängt dann normalerweise im Januar an, ihren Bedarf an den Märkten zu decken, und deswegen laufen die Metalle eigentlich ganz gerne bis ins zweite Quartal hinein.
Ja, das ist spannend. Du hast ja vorhin Silber angesprochen. Allzeit hoch, heute Nacht. Im frühen Handel sozusagen. Man könnte ja sagen, stimmt es jetzt so momentan auf Jahressicht mittlerweile 3-stellig im Plus? Wie viel davon ist fundamental? Story mit Solar, Elektronik, dem Status als kritischer Rohstoff. Und wie viel ist schlicht Momentum, das auch mal brutal drehen kann?
Also wir sind, du hast recht, wir sind per heute Morgen waren wir, glaube ich, knapp 100% auf Jahressicht seit dem 2. Januar 2025 im Plus im Silber. Ich glaube, dass die fundamentale Story im Silber nach wie vor intakt ist. Wir haben ein strukturelles Defizit, das haben wir schon seit mehreren Jahren. Wir haben in den letzten 5 Jahren ein Defizit von ca. 1 Million Silberunzen angehäuft. Das entspricht einer Jahresproduktion. Die Produktion steigt nicht, es wird nicht mehr produziert. Der Grund, warum es bis dato funktioniert hat, ist, weil wir aufs Recycling zurückgegriffen haben. Das heißt, wir haben bereits bestehende Silberbestände neu verarbeitet und deswegen hat es funktioniert. Und ich glaube, der Markt realisiert jetzt das erste Mal, dass Metalle, ob es allen voran Silber, wirklich kritische Rohstoffe sind und dass die Verfügbarkeit nicht in dem Ausmaß da ist, wie es der Markt gerne hätte. Eine Unterstützung ist, die US-Regierung hat Silber und Kupfer dieses Jahr als kritisches Metall auf ihre Liste genommen. Das bedeutet, dass sie besondere Aufmerksamkeit von der US-Regierung bekommen, damit der Bedarf der Amerikaner hier sichergestellt sein kann. Also ich glaube, dass die fundamentale Story intakt ist. Das war meines Erachtens der Auslöser. Natürlich ist viel Spekulation drinnen. Ich meine, du kennst bestimmt auch immer wieder die Gerüchte, so wie die CME letzte Woche down war, dass das Absicht war, um eben diese Silberhosse zu bremsen. Aber das halte ich für überzogen. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, aufgrund der Volumina, die wir in dem Silbermarkt gesehen haben und der starke Anstieg der letzten Tage, dass das strukturell noch irgendwas im Argen ist, was uns vielleicht gar nicht so bekannt ist. Könnte durchaus sein, dass wirklich noch Short-Positionen im Markt draußen sind und das hat wehgetan. Wir waren vor wenigen Wochen noch bei 45 US-Dollar, teilweise bei 40 US-Dollar und sind jetzt bei 60. Also wenn du da eine Short-Position hast und physisch stecken musst, ja, dann ist die Bewegung ganz klar zu erklären.
Ja, ja. Spannend. Platin hast du kurz schon erwähnt. Gehen wir mal zum Kupfer rüber. Kupfer hat Ende Oktober ein Rekordhoch gehabt. 11.100 US-Dollar je Tonne, getrieben von Angebotsstörungen und der ganzen Elektronik-KI-Story. Bleibt das für dich der Beginn eines strukturellen Bullenmarktes oder ist in den aktuellen Preisen schon sehr viel Zukunft eingepreist? Ähnlich wie man diskutiert von dieser KI-Bubble.
Also auch hier Kupfer, ein strukturelles Defizit im Markt. Das Angebot ist kleiner als die Nachfrage. Die Nachfrage wächst momentan. Solange wir im Bereich der KI keine Rücksetzer sehen und ich sehe das momentan jetzt nicht kommen. Wir werden Datencenter bauen müssen. Da wird Kupfer als industrielles Metall extrem stark nachgefragt bleiben. Die grüne Wende hast du angesprochen. Also das ist eine natürliche Nachfrage, mit der wir es momentan zu tun haben. Und wir haben strukturelle Defizite deswegen. Du erinnerst dich vielleicht die Grasbergmine von Freeport. Die hat ein Force Majeure gehabt vor wenigen Wochen. Ungefähr 3-4% der weltweiten Kupferproduktion. Wir haben immer wieder Störungen in Südamerika, wo viel Kupfer produziert wird. Und ich glaube, dass diese Lieferkettenverwerfungen halt das kleine bisschen noch dazu beitragen, dass auch der Kupferpreis eigentlich keine Chance hat, zurückzukommen. Es sei denn, wir würden weltweit irgendwelche Wachstumsprobleme bekommen, aber das sehe ich momentan auch nicht. Wie gesagt, ich denke, China wächst mit einer relativ starken Konstanz, auch wenn der Markt immer sagt, das ist zu wenig, weil wir nicht mehr bei diesen 2000er Leveln sind, wo wir 8-9% Wachstum hatten in China, aber wir sind immer noch so bei 5-6% und die Nachfrage wird weiterhin hoch bleiben.
Wenn ich Rohstoffe mit Aktien vergleiche und Stockpicking mache, also die Gesamtstatistik für manche US-Börsen schauen gar nicht mal so gut aus, aber wenn man sich gewisse Aktien rauspickt, die berühmten 7, mittlerweile vielleicht nur noch berühmten 5 oder 6, dann, hey, da brummt's im Depot. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Rohstoffe, warum frage ich so? Öl. Wir haben ja vorhin argumentiert, Mensch, Kupfer rennt, Silber rennt, weil es gebraucht wird, würde dafür bedeuten eigentlich, der Wirtschaft müsste es saugut gehen. Jetzt ist so, Brent pendelt so ein bisschen über 60 Dollar je Barrel. Obwohl wir geopolitisch keinen Mangel an Krisen haben, kann man daraus eher ein Konjunktursignal ableiten? Die Weltwirtschaft ist deutlich abgekühlt?
Also ich würde es eher dahingehend interpretieren, dass es eine extreme, fragile Situation ist und die Ruhe trügt. Aus zwei Gründen. Ich gehe jetzt mal aufs WTI, nicht aufs Brent, aber WTI, wir produzieren pro Tag ungefähr 104 Millionen Barrels und wir brauchen 103 Millionen Barrels, 500.000 pro Tag. Also du siehst, diese 500.000, die wir da über haben, ist ja ein relativ fragiles Gleichgewicht. Da muss ja nur irgendwas passieren und dann würde ja theoretisch die Nachfrage nach Crude Oil steigen und du würdest das wahrscheinlich nicht mehr so gedeckelt bekommen, wie es momentan der Fall ist. Warum glaube ich, dass das passieren kann? Ich glaube, dass wir auch wieder aufgrund der KI einen ungemeinen Schub im Energieverbrauch sehen werden. Das sehen wir ja schon. Die Thematik mit den Datencentern, was die an Energie verbrauchen in den USA, das sind ja Zahlen, wenn du die Reports liest, da fällst du ja fast vom Stuhl. Und ich gehe davon aus, dass wir eine Renaissance der Fossilen nochmal sehen. Also ich glaube, das, was gerne von der grünen Politik gesehen wird, dass wir kein Gas mehr brauchen und kein Erdöl mehr brauchen, ich glaube, dass das wird nach hinten ausgesetzt werden und wir werden massiv Erdgas brauchen und wir werden massiv Erdöl brauchen. Und deswegen bin ich mittelfristig extrem bullish für beide Werte. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Monaten ein Thema für den Markt werden wird. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Crude Oil über 65 Dollar ist in wenigen Wochen, die ist für mich momentan höher, als dass es bei 50 US-Dollar pro Fass ist.
Abschließend zum Dynamic Commodity Index. Wie hast du den Index aktuell positioniert? Eher mehr Edelmetalle wie Gold, Silber, mehr Energie oder bewusst hoher Cash-Anteil? Und wie schnell würdest du nach der Fed-Entscheidung den Schwerpunkt verschieben?
Also wir sind aktuell mit knapp 36% investiert. Das ist relativ wenig von der Investitionsquote her, weil wir normalerweise eher so um die 45% fahren. Wir haben das ganz bewusst zurückgefahren, weil wir ein wenig vorsichtig geworden sind im Metallethema, also besonders jetzt auch bei Silber. Das war eine unserer größten Positionen, Silber und Gold. Aber wir haben die anderen Metalle auch im Portfolio. Wir haben sie noch. Wir sind aber sehr, wie soll ich sagen, ich bin sehr vorsichtig und ich schaue mir die Signale genau an. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal aufstocken würde nach dem Fed-Meeting, sondern ich würde es, wenn, dann so belassen und würde die Positionierung eher wahrscheinlich runterbringen gegen Jahresende, einfach um vorsichtiger zu werden. Wir sind außerdem engagiert in den Agrarrohstoffen und das gefällt mir deswegen ganz gut, weil wir momentan eine Wahrscheinlichkeit von 61% haben für ein La Nina die nächsten 3 Monate und davon profitieren eigentlich immer Mais und Sojabohnen. Das sind doch die beiden Positionen, die ich habe. Und ansonsten, also bin ich immer wieder engagiert in einigen der Commodities. Was mir gut gefällt, ist momentan der Kaffee, weil da, finde ich, hat die Rücknahme der Zölle durch Präsident Trump gegenüber Brasilien eigentlich nicht so einen Rücksetzer ausgelöst, wie man es ursprünglich hätte erwarten können. Das hält sich sehr gut. Und ja, wir sind sehr ausgeglichen. Wir versuchen natürlich verschiedene Szenen oder Szenarien zu spielen. Ich habe es angedeutet, ich denke, für das erste Quartal wird Energie ein Thema nochmal werden bei uns im DCX. Und da spreche ich über Crude Oil und Henry Hub Gas, Erdgas in den USA.
Also die Rohstoffe mit Jahreszwists. Du tanzt schon den Jahresabschluss mit Energie. Danke für deinen Rundflug über Gold, Silber, Kupfer und Co. Wenn die Fed nächste Woche den Zins bewegt, hören Sie die Auswirkungen hier bei uns sicher wieder zuerst. Wir wünschen Ihnen schöne, glänzende Zeit, aber auf keinen Fall einen überhitzten Jahresausgang. Carsten, danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Chancen der Zukunft, der von Tobel Channel.
Börsenradio Network AG.